25 Börse People. And now in season 21. Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 20. Gast in Season 21 ist Philipp Schachel, CEO von GC Wells und begeisterter Börsenanalyst und Nachbar von Frequentis. Schmeiße ich auch noch rein in die Anmoderation. Lieber Philipp, freut mich riesig, dass du da bist. Servus und herzlich willkommen.
Ist ganz meine Freude, Christian. Hallo.
Sehr gut. Ich beginne mit der Klassikerfrage. Darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Die österreichische Lösung, Mannerschnitten.
Lass mich bitte mal raten, einmal Mannerschnitten.
Dankeschön.
An dich. Wunderbar. Du bist Oberösterreicher.
Korrekt.
Und lebst jetzt in Wien.
Richtig.
Genau. Ich erzähle immer gern dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist wenige Wochen her und ich freue mich auch immer, wenn ich User oder Hörerinnen oder Hörerfeedback bekomme. Und du hast mal über LinkedIn, glaube ich, geschrieben.
Ganz genau, ja.
Danke dafür. Und ja, irgendwie sind wir dann zum Podcast gekommen und ich freue mich immer, wenn sich die Leute dann auch melden. Deine Anfrage war nicht direkt ein Podcast, aber ich habe dich dann, nachdem ich kurz geschaut habe, wer das jetzt ist, dann gleich eingeladen. Vielleicht ganz kurz die Chance für eine Botschaft in eigener Sache. Liebe Leute, traut euch ruhig zu fragen, auch wenn es um einen Podcast geht. Eher nicht mir Freunde, Bekannte empfehlen, die ich selbst einladen könnte. Mir ist es direkt immer lieber. So, lieber Philipp, jetzt geht's aber um dich. Langes Vorgespräch haben wir gehabt, gutes Vorgespräch und ich beginne mit deinem Großvater. Stichwort.
Der wohl wichtigste Mensch in meiner Entwicklung, weil der mir gelehrt hat im Endeffekt, wie wichtig das Sparen ist und wie wichtig es ist, dass von dem Einkommen immer ein bisschen was übrig bleibt. Und diese Prinzipien ans Leben angewandt, glaube ich, ermöglichen erst Wohlstand. Und ich komme selber aus einer Familie, die ein bisschen mit Schulden zu kämpfen hat und hatte. Und
wie viele, nur spricht man nicht drüber.
Richtig, ja. Liquiditätsprobleme. Ich war ja in der Schuldnerhilfe, da waren 8 von 10 Girokonten, haben wir in einem Vortrag gelernt, in Österreich sind negativ. Ja, also da merkt man, wie wichtig der Grundsatz ist, dass vom Einkommen auch immer ein bisschen was bleiben muss.
Und du hast irgendwie in die Richtung American Dream ist, glaube ich, das falsche Wort, aber self-made, ich komme immer mit den Anglizismen daher. Du hast sehr früh natürlich durch die Prägung auch dein finanzielles Leben in die Hand genommen.
Richtig, also ich habe mit 16 Jahren schon doppelte Buchhaltung geführt, mit GNU Cash, falls der ein oder andere das kennt. Und ich habe immer versucht, so viel wie möglich rauszuholen. Ich war schon fast ein bisschen geizig.
Ich zeige jetzt auf und sage, ich kenne es nicht. Erklär es kurz bitte.
Das ist so eine Open-Source-Software für die doppelte Buchhaltung und okay. Nerd, wie ich war, habe ich mir gedacht, das ist perfekt für mich.
Nerd sitzt doch vis-à-vis, das schadet nie. Man darf es nur nicht übertreiben natürlich. Ja. Und ja, wie ist dann weitergegangen bei dir? Also Ausbildung, IT zieht sich auch durch, dass da stehst du drauf, da kennst du dich aus, ne?
Genau, also im Endeffekt hat das alles damit begonnen, dass ich, mein Bezug zu den Finanzen ist durch meinen Opa gewachsen. Ich habe dann einen Zwischenschritt gehabt, indem ich 2011 die ersten Börseninvestitionen gemacht habe. Damals nur bei einer Retailbank und da gleich einmal gelernt, dass bei einer Retailbank im Endeffekt die höchsten Gebühren zu zahlen sind und habe irgendwie da schon die Grundlage gespürt, ich muss mir selber lernen, was eigentlich wichtig ist, wenn man Unternehmen bewertet, welche Unternehmen zählen. Und habe da die Ehre gehabt, unter anderem bei der UniCredit im Investmentbanking zu praktizieren. Habe da eine sensationelle Führungskraft gehabt und einen riesen talentiertes Team, wo ich unglaublich stolz war, da Teil davon zu sein, wo ich halt viele KPIs gelernt habe, auf die Banken schauen. Und habe dann den Weg fortgesetzt bei EY in der Unternehmensbewertung in Linz. Und ja, habe mal dann gedacht, ne, so mit dem...
Ich stoppe dich jetzt mal kurz, ja, weil da so viele spannende Sachen drinnen sind. Ja. In der Zeitschiene sprechen wir von den 10er Jahren. Mhm. Du hast begonnen mit den Aktien bei einer Bank und ich denke, es ist Einzelaktienkauf gewesen und Verkauf. Ne?
Ganz richtig.
Das war damals noch nicht so demokratisiert wie heute und sauteuer.
Das muss man wirklich so sagen.
Und das habe ich so mitgenommen irgendwie und die Learnings daraus sind dann trotzdem stärkeres Interesse, aber auch was die ganzen Kosten fallen gibt, ja. Letztendlich, wenn man self Investor ist.
Okay. Also wenn ich da ein Beispiel bringen darf, ja, mein allererstes Investment war zum Beispiel Nokia, was ich für 48 Euro damals gekauft habe, mit Kaufgebühren von 22 Euro und Verkaufsgebühren von 24 Euro. Also hätten sie sich verdoppeln müssen, exklusive Depotgebühren, dass ich da noch positiv rauskomme.
Ja, noch dazu bei einer kleineren Size damals noch als junger Mensch. Natürlich die Run-to-Turn-Konditionen waren brutal. Mitte der 10er Jahre war das, glaube ich, bei der Investmentbank, das war in Wien, oder?
UniCredit in Wien, genau.
UniCredit in Wien, ja. Wahnsinn. Da nimmt man, war es da irgendeine spezielle Abteilung noch innerhalb des Investmentbankings, das ja auch breit gestreut ist? Was war das damals?
Corporate Structured Finance. Also darum, dabei ist es zum einen drum gegangen, Kreditverträge zu prüfen. Also wenn Unternehmen mit konkreten Investitionsvorhaben zu uns gekommen sind, die natürlich in die X-Millionen, teilweise Milliarden reichten. Dann haben wir die geprüft und auf der anderen Seite das Advisory, wo wir versucht haben, Mergers vorzuschlagen, herauszufinden, um dann auch zum Kunden mögliche Zukunftsszenarien zu zeichnen, die wir dann im Sales natürlich für uns nutzen haben können.
Natürlich super Ausbildung und ich habe auch in jungen Jahren profitieren können von einer tollen Bankausbildung, da zähre ich heute noch. Das war eine schöne Sache und EY hast du erwähnt, das war dann wieder in Linz, glaube ich, oder?
Das war wieder in Linz, ganz genau.
Was man bei EY ungefähr macht, also wir sprechen nicht über Kunden und über die genauen Sachen, aber was war ungefähr deine Tätigkeit bei EY?
Naja, dabei ist drum gegangen, dass entweder Strukturierungsfälle oder Unternehmen, die zum Beispiel Abspaltungen machen wollten oder ein neues Unternehmen oder eine neue Unternehmensstruktur eben fahren wollten, dass die über DCF-Verfahren versucht haben, die Werte dieser Unternehmenseinheiten festzustellen. Und unsere Aufgabe war das konkret in Zahlen, diesen Unternehmenswert zu kalkulieren.
DCF ist auch schon wieder so ein Stichwort, wo ich ein bisschen nachhaken muss. Natürlich Discounted Cashflow für genau. Die Hörerinnen und Hörer. Das war in einer Zeit, wo die Zinsen gerade unter Null gegangen sind zum Teil, was ja die ursprüngliche Überlegung von Discounted Cashflow ein bisschen ad absurdum führt. Wie ist man mit diesem New Normal damals umgegangen?
Naja, das hat sich so einfach ausgewirkt, dass natürlich auch die Multiples ganz andere
genau,
waren.
Die WACs und die, genau.
Richtig, ja. Also es sind ganz neue Bewertungen entstanden, die so historisch wahrscheinlich nicht so logisch erschienen wären.
Ich habe damals mit gleichaltrigen Leuten und ich bin ja doch, glaube ich, eine Generation älter als du, gesagt, die alten Lehrbücher, die kannst du vergessen in Wahrheit. Und die jüngeren Generationen, die haben wieder vergessen, dass es überhaupt Zinsen geben kann, wie die wieder zurückkommen sind. Ja, das also nicht vergessen, weil sie haben es nicht gelernt, weil es das nicht gegeben hat einfach. Ja, ganz spannend. Und was ich auch noch aus dem Vorgespräch mitnehme, Philipp, ist, ein Fall, unter Anführungszeichen, der dann auch ein Fall wurde mit einer Immobilie, der dich auch geprägt hat. Da bitte ich dich auch um eigene Worte.
Genau. Also wie gesagt, ich habe ja durch meinen Großvater vorgelebt bekommen, wie wichtig das Sparen ist und auch das richtige Investieren. Sein Mittel der Wahl war das Sparbuch, meins war die Börse. Und ich habe schon sehr früh sehr viel Erfolg an der Börse gehabt und habe mir dann gedacht, ich lande den Deal meines Lebens, indem ich jetzt die Immobilie kaufe, wenn ich nach Wien ziehe, von Linz nach Wien. Und das hat sich dann leider als Gewerbeimmobilie herausgestellt, durch mein eigenes Versagen, weil ich keinen Rechtsanwalt konsultiert habe. Und ja, 2018 habe ich die Transaktion gemacht, 2021 habe ich Gott sei Dank erfolgreich, dank meines sensationellen Anwalts, die Immobilie rückabwickeln können und zumindest einen Teil wieder zurückbekommen.
Also auch da hake ich nochmal nach, Gewerbeimmobilie als gedachte Wohnimmobilie irgendwie. Das heißt, du hast das nicht als Spekulation gekauft, sondern du wolltest drinnen selbst wohnen.
Genau, ich wollte selber drinnen wohnen.
Das macht schon einen großen Unterschied, ob der Anwalt eine gute Chance hat oder nicht.
Ne? Ja, nach zwei Wochen angerufen zu werden, du darfst ja gar nicht drinnen leben, das war schon ein kleines Schockerlebnis.
Ist nicht das Serverkleben oder so. Nein, ich kann mir es vorstellen und schön, dass das Ganze gut ausgegangen ist, auch letztendlich.
Aber wenn ich da kurz anfügen darf, also was für mich da das wichtigste Learning aus diesem Vorfall war, das war, dass ich mir selber das Motto setze, I will come back better, stronger and more successful than I've ever been. Und ich werde nie wieder manuelle Anlageentscheidungen treffen, sondern ich muss Programme schreiben lernen, die mir diese Empfehlungen geben. Und das hat mich dann im Endeffekt zum Programmieren gebracht und zu dem, dass ich dann so ehrgeizig wurde, da mich auch so massiv weiterzuentwickeln, weil ich eben nie wieder so einen Fehler machen wollte.
Vielleicht auch eine Spur zu euphorisch gewesen, ne?
Wenn natürlich.
Die Chance gesehen irgendwie und das stimmt schon, ja. Also eine arge Geschichte, aber schön, dass wir es erwähnen konnten. Du hast das im Vorgespräch, weil ich das natürlich nicht wissen konnte, selbst erwähnt und ist, glaube ich, wichtiger Content. Sehr spannend finde ich auch deine Weiterbildung am Corporate Finance Institute, CFI. Was genau hast du dort für Wissen erworben und welche Ausbildungen hast du gemacht?
Also wenn man heutzutage, finde ich, in dem Sektor Erfolg haben will, dann sollte man ziemlich fix mit der Tastatur sein und sehr schnell Modelle ausarbeiten oder modellieren können. Und das ist der konkrete Schwerpunkt im FMVA. In der Ausbildung war das sensationell, welche Tools man an die Hand bekommen hat, um eben Unternehmensbewertungsmodelle zu rechnen, um auch den Unternehmenswert zu plausibilisieren, zu hinterfragen und zu challengen. Das war gepaart mit dem Business Intelligence and Data Analyst das ideale Ausbildungsportfolio, weil mich das natürlich dann auch wieder in Richtung Python und SQL ausgebildet hat.
Was das im sind, glaube ich, deine Programmiersprachen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, auf die du stehst.
Ja, genau, das ist, ja, sind so die Kernsprachen.
Liebe Grüße an meinen Co-Josef Gladek, der steht auf das Gleiche wie du. Der da jetzt gerade vis-à-vis sitzt mit Josef Gladek, habe ich die Firma vor 30 Jahren gegründet irgendwie. Oder, nein, 30 Jahre nicht ganz, 25 Jahre gegründet. Nicht diese, aber der war schon zu Wirtschaftsblattzeiten bei mir. Und seit der Gründung vom Börse Social Network sind wir 50-50 auch. Ja, aber auch eher Python und SQL. Spannend. Dann habe ich dann noch was gefunden und das knall ich da jetzt mal hin für die Hörerinnen und auch ein bisschen für mich. Supervised Machine Learning? Fragezeichen.
Supervised Machine Learning ist im Endeffekt mit Hilfe des Inputs Algo-Erstellers Ergebnisse zu finden. Wo man das zum Beispiel findet, ist in der Kreditprüfung. Also wenn ich konkret zum Beispiel herausfinden will, ob jemand einen Kredit kriegen soll oder nicht, dann wird das sehr häufig mit Supervised Machine Learning Programmen gelöst. Ich kann aber natürlich jeden anderen Use Case auch dafür verwenden.
Grenzt sich aber trotzdem zur KI ab?
Ja, schon, also es ist nicht die klassische, von der wir reden, also ChatGPT, Gemini oder so, die funktionieren da anders, die funktionieren auf Basis von Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Supervised Machine Learning ist eher, ich versuche bewusst Faktoren miteinander in Beziehung zu bringen und versuche auf Basis dieser Faktoren dann das günstigste Ergebnis zu erreichen.
Und jetzt versprochen, die letzte Frage soll keine Prüfungsfragen sein, die nicht vorbesprochen waren. Ich selber habe das immer wieder einsetzen dürfen, kann es vielleicht auch erklären, aber du kannst es sicher besser erklären, Monte-Carlo-Simulationen.
Ja, Monte-Carlo-Simulationen sind im Endeffekt ein Versuch, möglichst alle Szenarien miteinander gegenüberzustellen und daraus die beste Variante zu finden. Es ist, glaube ich, formell ein sehr beliebtes Modell, auch in der Wissenschaft ein sehr gut erprobtes. Ich privat verwende es eher selten.
Okay, Philipp, Prüfung bestanden. Ciao. Ah nein, das ist eine Börse-People-Folge. Entschuldigung, war das ein schlechter Scherz. Ich möchte natürlich nicht abbrechen, aber das, glaube ich, ist wichtig auch immer für die Hörerinnen und Hörer, das reinzuziehen. Und diese ganzen Ausbildungen waren schon so ein Pandemie-Thema bei dir auch, glaube ich, oder? Wenn ich da auf die Zeitschiene schaue.
Die Pandemie hat definitiv eine Chance geboten, auch weil ich natürlich getrieben war von dem Ansatz, mir darf so eine Transaktion nie wieder passieren, wo ich im Endeffekt vom der was hatte, zu dem, der Schulden auf einmal hat, keine Rücklagen wurde. Und für mich war dieses Selbstbild ein Zerwürfnis mit mir selber. Ich habe mit dem...
Die Immobilie war das.
Richtig, die Immobilie war das. Und ich wollte mir so nicht mehr ins Gesicht schauen. Ich habe meine Zukunft in einem ganz anderen Rahmen gesehen.
Aber da war auch ein bisschen FOMO dabei bei der Immobilie, oder? Dass da niemand anderer wegschneidet, vielleicht nicht zu Ende recherchiert. Deswegen, ich finde es ja cool, wenn du sagst, hey, da habe ich Fehler gemacht. Ja, ich finde das großartig. FOMO ist bei sowas, glaube ich, oft dabei, ne? Wenn man so scharf drauf ist auf ein Objekt und dann könntest du ja wegschnappen auch. Ne?
Na, das war aber in dem Fall weniger der Grund, sondern es war einfach so, dass ich einen Monat avisiert gekriegt habe, dass ich gehabt hätte, für nach Wien zu wechseln. Und für mich das die perfekte Gelegenheit war. Ich habe mir gedacht, ich habe ihn vom Bau auf Verkäuferseite, ich habe einen Makler, der dafür haftet, dass die Angaben stimmen. Und es war, für mich hat die Wohnung total neu ausgeschaut. Und Preis-Leistung hat für mich auf dem visuellen Standpunkt her perfekt gepasst. Und von dem, es hätte nichts dagegen gesprochen, diese Transaktion nicht einzugehen. Und wir haben das sogar im Kaufanbot verankert gehabt, dass die Umwidmung noch erfolgen muss. Nur was eine Umwidmung ist, habe ich nicht gewusst. Und somit bin ich da reingefallen. Mhm. Wie er mir gesagt hat, die Umwidmung ist durch, ein Magistratszettel geschrieben, also mir geschickt hat von der Baupolizei. Und mir dann erst mein Anwalt erklärt hat, dass das alles andere als eine Umwidmung ist.
Okay, ja. Spezieller Fall, super, dass es gut ausgegangen ist. Und ja, anmoderiert habe ich dich, GC Wells. Wofür steht GC und was machst du?
Also mein vorheriges Einzelunternehmen hat ja Golden Choice geheißen, okay. Und mir hat der Name gut gefallen, deswegen habe ich mir doch kürze den ab. Und GC Wealth deshalb, weil mein Ziel ist, die erworbenen Gewinne aus den Unternehmenstöchtern möglichst rentabel anzulegen und meine eigenen Anlagealgorithmen möglichst gewinnbringend zu nutzen, um ihn auch gewerblich das Vermögen zu erwirtschaften, dass ich ja für mich ganz noch American Dream-artig für mich sehe.
Jetzt kommt er doch mit American Dream. Yes, genau. Die Töchter, was machen die so, die Töchter in der GC Wells?
Also meine GC Advisory, die ist in den IT-Dienstleistungen tätig, dabei im Bankenbereich. Da geht es um IT-Projektmanagement von verschiedenen DWH-bezogenen Projekten. Da darf ich vorrangig im Automobilbankenbereich tätig sein. Und die zweite Tochter, GC Analytics, die ist im Kapitalmarktgeschehen drinnen, die entwickelt Börsenalgorithmen, Börsenanalysen und auch einen kleinen Börsenbrief zur Marktinformation.
Ah, der gehört da dazu. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, aber ich lasse die.
Ja, passt. Genau, also zur Börseninformation und ist auch in der gewerblichen Vermögensberatung drinnen.
Da hast du die Prüfung gemacht, auch mit einem großen Anlauf, glaube ich, ne?
Ja, also 2015 habe ich die zum Spaß gemacht, weil ich mir dachte, wie käme ich so an der Börse aus, ich probiere es jetzt einfach einmal und habe da die mündliche gleich geschafft, nur beim Finanzierungsteil, wo man alles chronologisch aufzählen hat müssen, da sind halt von den 12 Punkten 2 oder 3 nicht in meinem Kopf gewesen und den habe ich dann 2025 nachgeholt.
Ich finde das cool, also ich wäre für sowas auch irgendwie zu haben, irgendwie, keine Ahnung, ich muss mal stöbern nach begonnenen Ausbildungen, aber so viele werden es nicht gewesen sein. Du hast erwähnt, Analyse Börsenbrief, gibt es da einen topgrowth20.at, wird in den Shownotes verlinkt sein und da hupfe ich jetzt mal rein kurz. Verpassen Sie nie wieder die großen Megatrends, investieren Sie in Unternehmen, die Ihre Freunde neidisch machen. Mit dem topgrowth20 handeln Sie die größten Zukunftstrends und attraktiven Wachstumschancen. Dann gibt es ein paar Zahlen dazu, rund 9000 analysierte Aktien weltweit. Das heißt, es geht da ausschließlich um Aktien und Indizes auch, nehme ich an, oder?
Nein, ausschließlich nur um Aktien.
Und wie setzt sich das geografisch zusammen, so die üblichen weltweit. Großen?
Ja. Also weltweit, wobei die Einschränkung in der normalen Top Growth 20 Variante auf westliche Welt eingeschränkt ist und Top Growth 20 Pro wäre dann wirklich mit China und Indien auch dabei.
Unter den Top 9 Trades auf der Homepage kann man auch reinschauen. Ich erwähne nur die drei großen, die du da anführst, Palantir, Siemens Energy, Nvidia. Da hat das System offenbar was erkannt. Ist es ein System und wie viel Human ist das Ganze und wie viel ist programmiert?
Das ist alles programmiert. Das ist automatisiert bis zum letzten Ende. Und das ist entstanden auf Basis meiner unzähligen Börsenbücher, der eigenen Erfahrungen und meinem unendlichen Willen, eine Lehre aus meiner Immobilientransaktion gezogen zu haben.
Ich muss nur präzisierend nachfragen. Börsebücher, die du gelesen hast, nicht alle geschrieben hast, oder?
Nein.
Nein, okay. Ja. Und bei Nvidia finde ich zum Beispiel auch ein Verkaufsdatum, 26. Jänner 2025. Mhm. In deiner Erinnerung, was war damals der Grund, die Aktie zu geben?
Naja, der Algorithmus sucht ja immer nach den aktuellen Top 20 Werten. Und wenn eine Aktie wegen einer ja, schwachen Saisonalität, schwache Unternehmenszahlen, in dem Fall waren es Unternehmenszahlen, dann an Pace verliert, fliegt sie aus dem Portfolio raus. Und das war, sind dann auch klassische Verkaufsgründe.
Ah, jetzt habe ich es. Top 20, Top Growth 20. Das heißt, wenn da alles intakt wäre, aber du bist nur noch die Nummer 30 als Nvidia, fliegst trotzdem raus.
Ganz genau.
Okay, also so richtig eine Selection of the best 20, aber nach anderer Modalität als beim ATX, wo wir zufällig auch 20 haben. Da geht es aber um Market Cap und Turnover, Streubesitz und so weiter.
Genau.
Gut. So, dann ist das ein Zeitpunkt für einen Call to Action. Jetzt dieser Newsletter oder Börsenbrief, wie sagst du dazu?
Ich nenne ihn Börsenbrief, auch wenn es nur Marktinformationen sind.
Ja, okay. Dieser Börsenbrief, an wen richtest du dich damit und was kostet der Spaß?
Also ich glaube, ich war nicht der Erste in meiner Jugend, der daran litt, dass er nicht den Indizes nachkam bei der Performance. Wenn man anfängt, weiß man meistens nicht wo. Man hat keine Orientierung, welche Aktien gibt es, welches attraktiv, unattraktiv und so. Und es ist der beste Börsenanfang, wenn man mal eine kleine Watchlist hat. Und die Top Growth 20 sind eigentlich der perfekte Anfang dafür, weil gerade im oberen Segment der 20 dann immer, sage ich mal, zum Beispiel die ersten 10 relativ stabil im Portfolio sind und man sich mit denen zum Beispiel nachrichtenseitig oder so sehr gut beschäftigen kann, um einmal einen Weg an die Börse zu finden. Warum sind die da oben? Was könnte die auszeichnen? Und auch mal einen Chart zu sehen von attraktiven Einzelwerten. Und vom Pricing her, also ich finde, dadurch, dass sie wirklich täglich kommen, also von Montag bis Freitag, wirklich täglich, es ist ein Market Screener, der täglich und automatisiert läuft, ohne eigene Meinung, ohne gar nichts.
Zu einer fixen Uhrzeit oder
zu einer fixen Uhrzeit, so rund um 23 Uhr wird es ausgesandt.
Um 23 Uhr, also wenn die Börsen quasi gerade stehen, um auch in einen Off-Time zu bringen, oder?
Genau, also es werden nach Börsenschluss werden alle Marktdaten analysiert, eingespielt, geprüft und dann nach erfolgter Analyse wird der Börsenbrief ausgeschickt.
Jetzt gibt es natürlich in Zeiten von Trump und Co., ich brauche das jetzt nicht breitreden hier im Podcast, auch hohe Intraday-Waller. Gibt es auch irgendwie so Alert-Systeme, die du hast, wenn irgendwas Intraday passiert vor deinem 23-Uhr-Zyklus?
Sind aktuell nicht integriert, aber was ich habe, das nenne ich das GC-Reversal-Signal. Das sind Aktien, die gerade in besonders attraktive Bewertungsschema da reinlaufen. Und das ist gerade in so volatilen Zeiten oft eine große Hilfe. Beispiel United Health, die durch sämtliche Skandale dann abverkauft wurden. Das ist zum Beispiel ein Wert, der da sofort angezeigt wurde und von mir dann auch gleich gekauft wurde.
Dann kommen wir doch noch kurz zum, also du richtest dich an alle, B2C und auch B2B, wer auch immer das in seine Analyse, in ihre Analyse einbauen will. Es gibt drei Pakete auf der topgrowth20.at, Starter, Professional und Elite. Kurz nur übers Pricing.
Also mein Ansatz ist, dass man möglichst geringe Kosten dann auch haben sollte. Das belohnendste System ist natürlich die Jahresbasis mit 2 Euro pro Tag. 2,50 Euro pro Tag ist dann das zweite Paket und das dritte, das dreimonatige, ist dann für 3 Euro pro Tag, weil es halt kurzfristig ist. Ein wichtiger Hinweis ist bei solchen Paketen halt immer, du wirst es kennen als Börsenprofi, Christian, dass manchmal Börsenphasen dazwischen kommen, wo 1-2 Monate dann einmal nicht so gut sind wie andere. Und da ist es oft weise, wenn man einfach dann das ganze Jahr im Blick hat, weil einem dann oft Chancen entgehen, wenn man die falschen 2 Monate im Portfolio hat.
Da ist natürlich immer die Frage des Selbstanwenders da bei Wikifolio, das ja durchaus auch verwandt ist irgendwie mit den ganzen Ansätzen, die du da auch selbst entwickelst. Da gibt es ja auch viele Trader und so weiter. Setzt du deine Signale selbst ein?
Ja, also ich kaufe nicht alle 20 Werte, aber zum Beispiel die Top 10 habe ich sehr genau im Blick. Ich habe auch immer Nachrichtenalerts drinnen, damit ich sofort am Puls der Zeit bin und auch Kunden im Falle des Falles informieren kann, wenn da irgendwas Kritisches passieren würde.
Also Kunden, die beziehen sich jetzt wieder auf die
Abonnenten.
Genau. Und was ich noch erwähnen möchte, ist Frequentis. Das haben wir so nebenbei. Ich weiß, wo die Frequentis ist. Wir werden deine Adresse nicht verraten. Aber Nachbar von Frequentis ist natürlich eine coole Geschichte, gerade heuer. die beste Aktie im ATX Prime. Ich muss dich das jetzt fragen. Hast du wenigstens welche, wenn du schon dort wohnst?
Ja, natürlich.
Na, das ist dann schön.
Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, war das, meinen zweiten Investor Relations Call mit dem Head of Investor Relations
von Ihnen. Stefan Marin, ne?
Ja, genau.
Liebe Stefan Marin. Grüße, Stefan. Ja, genau.
Und das war ein sensationelles Gespräch, weil ich dadurch eigentlich erst so die Basis der Vertragsgestaltung erlernt habe, dass das oft 20 Jahre, 10 Jahre lange alte Verträge sind und laufende Verträge sind und gleichzeitig dabei aber auch die bei den Ausschreibungen gewisse KPIs eingefordert werden, wie zum Beispiel, dass man Net Cash haben muss, also dass hier kein Net Leverage vorhanden sein darf, also EBITDA im Vergleich zu den Finanzschulden. Es muss mehr Cash da sein, als Finanzschulden da sind, und das ist schon irgendwo beeindruckend, wenn das Unternehmen gerade in einem investitionsintensiven Geschäft vorweisen können. Und Frequentis ist so ein Unternehmen und schon alleine deshalb auf meiner Watchlist, weil ich solche Unternehmen besonders bewundere.
Ist eigentlich schon mal ein österreichisches Unternehmen in deinen Top 20 aufgetaucht? Oder gibt's
da Frequentis.
Frequentis selbst. Ja. Und im heurigen Jahr, nehme ich an, oder?
Richtig, ja.
Absolutes Momentum, die Aktie natürlich, und
sind sie auch noch immer.
Haben sie noch in den Top 20.
Ja, ja.
Weißt du, ob noch ein zweiter Österreicher jetzt gerade aktuell? Ich muss dazu sagen, wir nehmen die Folge am 27. Oktober auf, senden am 3.11. Immer dann, wenn eine Aktualität reinkommt, muss der Zeitstempel dazu, weil es muss ja nicht sein, dass am 3.11. noch drin ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, sagen wir mal, hoch mit Home Bias.
Ja.
Und hast den Stefan gesagt, dass du ein Nachbar bist?
Ich habe es in der E-Mail geschrieben, aber er war gleich so lieb und hat mich zum Telefonat eingeladen, was ich noch sympathischer gefunden habe.
Also ich kann das jetzt sagen, weil es ja schon Vergangenheit ist. Ich habe unter anderem die Frequentis Investor Relations mit einem Award ausgezeichnet vor wenigen Wochen, und den hat der Stefan in die Hände genommen.
Ja, Wahnsinn. Na, hochverdient, hochverdient. Ja,
genau. Super. Na, Österreicher tun da überhaupt einen guten Job, gehen weite Wege. Es ist dieses Land, was man mir auch immer wieder sagt, wie schafft ihr das mit den ganzen Privatanleger-Roadshows, auch auf Messen und auf Börsentage? Fast unmöglich in Deutschland größere Unternehmen zu Messen zu kriegen. Dort hast halt die Aussteller von wichtigen Produkten wie Brokerage oder Segmenten wie Brokerage oder Krypto oder Edelmetalle oder Zertifikate, aber eben nicht die Investor Relations Leute. Und das funktioniert in Österreich gut, und danke an alle, die das so supporten.
Und was ich beeindruckend gefunden habe, auch in meiner Zeit bei der UniCredit, war, dass wir im Endeffekt so tolle Hidden Champions haben, ja, die nicht börsennotiert sind. Also wir hätten so viel Potenzial im ATX oder im Prime, wenn da nur ein paar Unternehmen aus dem Versteck kommen würden. Das ist unglaublich. Also ich wäre glücklich, ATX überzugewichten en masse, wenn diese Unternehmen alle an die Börse kämen.
Same, hier ist es auch mein Geschäft. Und wir haben vorher über Frequentis gesprochen. Die haben, glaube ich, 19 Jahre gebraucht, bis dann tatsächlich an die Börse gegangen sind, seit dem ersten Versuch. Also solche Windows of Opportunity zeigt aber auch von Stärke vom Eigentümer, du musst halt nicht, gehst nur dann, wenn es Sinn macht. So defensive Börsegänge, um Schulden zu tilgen, sind eh nicht so meins. Und die Frequentis hat das super gelöst und jetzt seit 2019 an der Wiener Börse gelistet und heuer wirklich durchgestartet. Die Meldungslage und die Needs der Staaten und der sicherheitskritischen Anwendungen, die spielen ihnen natürlich in die Hände.
Ganz klar, also ich bin auf dem Buy-Sektor zu Hause, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir da in den nächsten Monaten und Jahren noch eine schöne Equity-Stories beobachten können werden.
Und das ist ja dein Job, auch Equity-Stories zu beobachten. Es ist schön, wenn man da irgendwie sieht, wie du dir die GC Wells gebastelt hast, rund um deine Stärken und Skills als Unternehmer, und die Börse auch reinziehst für eigene Investments und auch für Dritte, über den Börsenbrief, wie wir zum Beispiel gesprochen haben. Gutes zieht Kreise, damit mag ich dich noch konfrontieren. Das Season-Motto der neue Claim der Volksbank. Was assoziierst du mit Gutes zieht Kreise?
Das ist definitiv eine gute Handlung, die im Sinne der Allgemeinheit ist, auch gute Menschen anzieht, talentierte Menschen anzieht und ganz im Sinne dessen dann eine Symbiose der Qualitäten der einzelnen Menschen stattfinden kann.
Also was ich nicht auf der Rechnung gehabt habe, bevor ich dich da nach Anleiten reinlassen habe, oder nein, wir haben uns ja draußen getroffen, weil ich wieder mal sehr knapp gekommen bin, dass wir sehr lange über Frequentis sprechen werden, Herr Nachbar. Was ich auch nicht auf der Rechnung gehabt habe, ist, dass wir über Friedrich den Großen sprechen werden. Aber der hat sich auch im Vorgespräch ergeben, dein geschichtliches Interesse mit dem großen Friedrich als irgendeine Lieblingsfigur von dir. Was macht den für dich so spannend?
Ich liebe ihn deshalb so sehr, weil man aufgrund seiner Kindheit wohl nie ahnen hätte können, dass er wohl im deutschsprachigen Raum einer der größten Herrscher wird und schon oft verloren geglaubte Kriege zu den fulminantesten Siegen geführt hat und das eben mit viel verschiedenen Qualitäten, die er im Reich eingeführt hat, auch in Hinsicht der Abschaffung der Folter, wo er die Aufklärung zum ersten Mal ins Land gelassen hat, und das waren alles Attribute, die ihn für mich zu einer absoluten Beispielfigur gemacht haben.
Und das ist ein höchst alternatives Schlusswort, aber ich liebe es und lasse es auch stehen. Ja, Grüße an den Friedrich, an die Frequentis. Alles Gute mit GC Wells, lieber Philipp. Danke, dass du hier warst. Ich habe wieder unglaublich viel mitnehmen können. Die Hörerinnen und Hörer haben Fachbegriffe aufgelöst bekommen. Danke, dass du da warst. An euch da draußen mal ein Tschüss von meiner Seite.
Ich danke euch. Ich danke dir, lieber Christian, für die Einladung.
Wunderbar. Ciao, ciao.
25,000,000. Mein Geld liegt bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen. Woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.